Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Bei mir zu Gast ist heute Daniel Pleschak. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Alte Geschichte und er ist 2021 aus St. Petersburg für seine Doktorarbeit nach Tübingen gekommen. Hier arbeitet er in der Forschergruppe Religiöser Konflikt und Mobilität, Byzanz und der weitere Mittelmeerraum 700 bis 900, so der Titel. Daniel, schön, dass ich dich hier in unserem Mikroeuropa-Studio im Tübinger Prächtbau begrüßen darf.
Hallo.
Hi. Ja, wir sprechen heute über seine Arbeit hier an der Uni, aber auch über seine Heimat Russland, in die er im Moment aus politischen Gründen nicht zurückkehren kann. Daniel, du hast 2017 an der Staatlichen Uni in St. Petersburg deinen Master in Bibelsprachen absolviert. Könntest du unseren HörerInnen berichten, was sich hinter diesem Studiengang verbirgt?
Normalerweise, wir haben diese Programme für Sprachen. Es gibt viele sprachwissenschaftliche Einrichtungen, aber ich war mit einem Apokryphon, das ist ein Text über die Personagen, die Charaktere, die in der Bibel sind, aber das ist kein Text von Bibel, ich habe damit sich beschäftigt, aber ein bisschen später habe ich verstanden, dass es gibt zu viele Leute im Bibelstudium, aber ich mag Griechisch und möchte etwas mit Griechisch machen. Das gibt mir Möglichkeiten, und mit neuen Texten zu arbeiten. Und ich habe in Byzantinistik gewechselt.
Wenn ich dich mal fragen darf, ich kenne mich nicht so doll aus. Jesus hat Aramäisch gesprochen, ist das richtig?
Leider, ich kann nicht völlig antworten. Das ist, man glaubt, dass, ja, er hat Aramäisch gesprochen, vielleicht könnte er ein bisschen Griechisch, aber die Autoren des Gospels, sie haben ziemlich gut Griechisch kennen, aber sie haben mehr Fälle gemacht. So, für mich, das war ein bisschen schwierig, von Bibelgriechisch nach normales Griechisch wechseln, als ich habe sich mit diese Fälle bewohnt und ich könnte sie nicht spüren.
Das heißt, die Ursprache der Bibel ist Altgriechisch, ist das richtig?
Für Neuen Testament ja, für Altes Testament, das ist Hebräisch und ein bisschen Aramäisch.
Okay. Das heißt, du hast diese ganzen Sprachen studiert, du kannst Griechisch, kannst vielleicht auch ein bisschen Aramäisch, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das war sehr intensiv in Russland. Es gibt diese Tradition für sehr intensive Studien und ich hatte 6 Klassen, das ist 9 Stunden akademische Stunden pro Woche Griechisch, 9 Stunden Hebräisch.
6 Stunden in der Woche Griechisch, 9 Stunden Hebräisch?
Ja, ungefähr, ja.
Wow.
Und
wie lange ging das dann?
Für 4 Jahren.
Das heißt, bevor du überhaupt einsteigen konntest in die Masterarbeit Thema Bibelsprachen, musstest du die Sprachen erst auch lernen?
Ja. Ich hatte auch Bachelorstudium in Bibelsprachen, das war sehr intensiv mit Sprachen beschäftigt, aber das war nicht nur 2 Sprachen, wir hatten 4 oder 6 Sprachen, das war Slawonisch, das war Latein, das war Deutsch, Englisch und Syrisch, das ist eine Sprache, das ist ähnlich zu Aramäisch, so wir hatten viel Sprachen, aber nicht so viel Studium echt gelernt, so wir haben das sie nur gelesen, aber nicht studiert. So, ich bin mehr Linguist, mehr sprachwissenschaftlicher als ein echter Theologe oder was
anderes. Ist es denn ein Problem, wenn man, also Altgriechisch wird ja nicht mehr gesprochen, ne. Ist es ein Problem, eine Sprache zu lernen, die eigentlich nicht mehr gesprochen wird? Oder wie eignet man sich diese Sprache an?
Ich würde nicht sagen, dass es sehr schwierig ist, als normalerweise zum Beispiel, ich habe Deutsch bei Lesen gelernt, so für mich, das ist ein naturelles Werk, eine Sprache zu lernen, so man liest viel und erinnert sich Wörter, aber ich kann nicht Altgriechisch sprechen oder schreiben Und ich hatte dasselbe Problem mit Hebräisch. Ich habe Hebräisch fast völlig vergessen, aber ich konnte nur Bibel lesen, also ich konnte keine Wortschatz für moderne modernes Hebräisch und ich weiß jetzt nicht, wie es ein Hubschrauber in Hebräisch ist oder ähnliches.
Unterscheidet sich denn dieses alte Hebräisch des Alten Testaments von dem heutigen Hebräisch, was heute noch in Israel und auch überall sonst gesprochen wird? Weißt
nicht,
du das?
Nicht so viel. Das ist zum Beispiel Altgriechisch und modernes Griechisch, sie lauten sehr verschiedentlich und Grammatik ist auch sehr, es ist ein großes Unterschied. Aber für Hebräisch, die Grammatik ist fast dasselbe, aber es gibt viele neue Wörter. Es gibt neue Wörter, die sie haben ausgemacht oder es gibt eine Wörter, sie haben von anderen Sprachen genommen, zum Beispiel von Russisch.
Okay. Bevor du an der Uni in St. Petersburg Sprachwissenschaften, also Bachelor, Master studiert hast, hast du noch was anderes studiert, nämlich in Ingenieurwissenschaften? Erzähl mal.
Ja, das ist sehr komisch. Also ich bin sehr langsam in meinem Studium und wann ich war 16, ich habe meine Schule gefertigt, ich hatte mein Abitur und das war sehr früh wegen einigen Wandlungen in sowjetische und russische Systeme und ich war 16 und ich habe für ein Programm für Herstellung physisches Film angemeldet. Das war 2006 und ich glaube, das war die letzten paar Jahre, wann man konnte das herstellen in Russland.
Das heißt, das war ein Studiengang Ingenieurwesen für analogen Film, den man im Film gebraucht hat oder noch braucht und den man in Fotokameras einlegen kann.
Ja, genau.
Das heißt, die hatten dann in der damaligen Russland, also vor, wann war das, 15 Jahren, hatten die noch eine Fabrikationsstätte dafür?
Ja, das war eine große Unternehmen, aber ich glaube, die größte war in Ukraine, aber noch, es gab einige Organisationen in Russland, sie haben dieses Film hergestellt, aber im 2008 oder 2010, das war überall digital und es machte keinen Sinn.
Keinen Sinn. Das heißt, du bist jetzt nicht ausgewiesener Hobbyfotograf im analogen Bereich, das war einfach irgendwie so, was dich interessiert hat und hast dir gesagt, okay, das mache ich jetzt.
Ich war 16 und das war in Mode, Fotografien zu machen und dachte, das ist interessant, aber dann habe ich es verstanden, ich habe keine Fähigkeiten für einen Fotografen.
Und hast rechtzeitig den Absprung noch geschafft.
Ja.
Du warst dann auch in der Zwischenzeit nach deinem Ingenieurstudium und dem Bachelor, warst du mal in Berlin. Hast du dich gemeldet? Das war als Freiwilliger. Das war im Rahmen eines Austauschprogramms zwischen Russland und Deutschland. Was hast du da gemacht?
Ursprünglich musste ich mit Drogensüchtigen arbeiten in einem Safe-Consume-Raum.
Mhm. Aber so eine Art Fixerstübli ist das?
Mhm. Ja, und ich habe keine Freunde da gemacht. Aber dann, meine Kollegen haben mir gesagt, ich war zu jung dafür. Ich war 18.
Als du in Berlin warst?
Ja, ja. Und ich könnte einen Einfluss von dieser Drogensucht bekommen. Und
dass du selber irgendwann mal in dem Bereich landen wirst.
Ja, 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 aber das war dagegen. Ich könnte nicht Drogen nehmen. Ich habe zu viele Drogensüchtige gesehen und angesprochen. Und ich habe es gesehen, was Heroin machst du zu Leuten. So.
Was musstest du damals genau mit den Drogensüchtigen machen? Wie hat es ausgesehen, deine Arbeit? Du warst ja immer ein halbes Jahr dort in Berlin.
Ja, das war nur ein oder zwei Monate. Ah, okay. Und wir hatten diese Stübli. Und mit einem Kaffee und ich war quasi ein Keller in dieser Stube. Also ich habe nur ein Geld genommen und Essen gegeben.
Warst für den Service zuständig?
Ja.
Super. Wäre denn so soziale Arbeit nicht auch ein Berufsfeld für dich gewesen?
Ich habe es nie, vielleicht ich habe nie so viel Menschenliebe oder was, aber ich habe es erfüllt. Diese, ich habe es gesehen, aber ich dachte, dass nee, also Teilarbeit ist nicht für mich. Und in Russland, wie haben sie geringe Sozialsysteme? Wieso? Wir haben kein Jobcenter oder keine Drogenstube. So. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten und das ist sehr schlecht bezahlt und nicht so interessant.
Aber ein Drogenproblem gibt es in Russland sicherlich auch.
Ich weiß es nicht genau, als wann ich jünger war, ich hatte viele Freunde, die Drogen genommen haben und ich nicht, als ich habe das in Berlin gesehen. Aber
was,
jetzt,
was waren das für Drogen? War das Haschisch oder?
Amphetamin. Ja, das okay. ist sehr interessant. Also in Russland ist es verboten, über Drogen im Media zu sprechen. So für mich, das ist ein bisschen erstaunlich, dass ich kann so freilich darüber sprechen.
Ja, wir müssen sogar darüber reden, weil das die Menschen zu Hause dann auch interessiert, weil wir haben ja jetzt immerhin eine relative Freigabe für Marihuana. Mhm. Man kann das in gewissen Rahmen zu Hause auch anbauen, glaube ich, zwei Pflänzchen oder irgendwie sowas. Und es gibt Möglichkeiten, das auch zu kaufen. Also deshalb ist es natürlich schon sehr, sehr interessant. Wo hat man denn den Stoff, wenn man jetzt Haschisch oder sowas kaufen wollte oder Marihuana, wo hat man das in Russland hergekriegt?
Ich glaube, das war ganz normal wie in Deutschland, einen Drogenhändler zu finden.
Also irgendwo im Park oder sowas?
In Club, ja. In Club. Also meine okay. Freundin war Besucher von einem Club und es gab viele Amphetamin-Drogendealer. Aber jetzt, das ist ja digital, als man muss nach Darknet gehen und okay. dann mit Cryptocurrency zahlen und dann man bekommt Koordinaten von einer, ich weiß es nicht, wie es heißt auf Deutsch, ja, Drogen, die in Erde gesteckt. Und in St. Petersburg ist es sehr...
Also bekommt sie nicht über FedEx oder DHL zugeschickt, sondern man muss dann irgendwo einen toten Briefkasten gehen, ja. Um das dann selber irgendwie dort abzuholen.
Ja, und das ist eine sehr... normales Bild in Russland war, du siehst Personen, die graben etwas in einem Park, als es Drogen gab. Und ich habe solche Personen in meinem Hof getroffen.
Daniel Peschak, Althistoriker hier an der Uni. Vielen Dank bis dahin. Jetzt erstmal ein bisschen Musik.
Strahlt mich aus ihrem Fenster an. Ihr Ellenbogenkissen ist bequem. Ich wäre gern da oben bei der Frau. Einfach zusammen an der Fensterscheibe kleben. Drei Teenies strahlen die Sonne mutig an. Sie kiffen in der Halte von Bus 10. Ich wäre gern die vierte von den dreien. Einfach grinsen und die Busse ziehen sehen. Rentner liest die Zeitung vor dem Bäcker um 9:30. Ein Hund gähnt und ignoriert mich ziemlich sweet. Ich wär gerne eine andere oder eine von denen. Aber alles hat seine Zeit und seinen Schwester strahlt mich von einem Foto an. Ihr Arm macht sich auf meinen Schultern breit. Heute fühle ich mich wie der Fotograf. Nicht mittendrin, nur dabei. Ein alter Song klingt wie der allerbeste Streit. Ich hab ihn mit meinem Bruder nie vertieft. Eine Band fand weder scheiße oder geil. So wie mein Bruder, den ich heute noch lieb. Kind trinkt Dirty Iced Tea, weil die Mutter das nicht will. Mein Hamster, der schon tot ist, weiß ganz sicher, ich hab ihn lieb. Ich wär gerne so wie damals oder eine von denen. Aber alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Seine Zeit und seinen Weg.
James Vincent McMorrow mit seiner Tochter und Give Up. Ihr hört den Tübinger Campusfunk Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast ist heute Daniel Pleschak. Er arbeitet hier an der Uni in der alten Geschichte und schreibt an seiner Doktorarbeit. Daniel, du bist kurz vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nach Tübingen gekommen und du hattest dich an der Uni in St. Petersburg politisch mit den Sozialisten, für die Sozialisten engagiert. Was waren denn eure politischen Ziele?
Das war eine Organisation, es heißt Russische Sozialistische Bewegung oder RSD. Und das war sehr aktiv, aber ich habe nie an der Uni selbst teilgenommen, aber außer der Uni, weil ich an der Uni war. Und die Ziele waren demokratischer Sozialismus, quasi wie Bernie Sanders fördert.
In Amerika?
In Amerika, ja, ja. Und ich kenne nicht die deutsche Äquivalente, aber auf praktischer...
Ja, wir hatten mal eine Partei des demokratischen Sozialismus, die hieß PDS. Mhm. Das war kurz nach der Wende. Das war die Nachfolgepartei von der SED, kann man sagen. Mhm. Also das, weil du mich jetzt gefragt hast, das hatten wir auch, aber die PDS ist längst nicht mehr... Da sind dann irgendwann mal die Linken draus geworden. Die Linken spielen jetzt auch keine so große Rolle mehr. Jetzt gibt es die Partei von Sarah Wagenknecht. Also das ist quasi so unser Spektrum.
Ja, und es gab einige Kooperationen zwischen der Linke und unserer Bewegung. Aber als die Bewegung ist nie so groß ist, das war keine große Kooperation. So, ja, die Förderung war, dass es gibt mehr Sozialismus und Demokratie in Russland. Und auf praktischer Ebene, das war einzige Kampagnen für basisdemokratische Initiativen. Zum Beispiel gegen Vertreibungsverbot.
Gegen Abtreibungsverbot.
Ja, Abtreibungsverbot. Mhm. Das war eine Tendenz in Russland, aber jetzt das ist völlig gemacht und es ist immer schwieriger, diese Operation zu haben, in Russland zu haben.
Was ist aus der Partei geworden jetzt?
Jetzt, das ist für eine feindliche Agent geworden von Russland.
Feindliche Agenten?
Ja, das ist...
Weil sie von außen gesteuert wurden, oder?
Ne, als wir gegen den Krieg waren.
Okay.
So. Und jetzt entweder feindliches Agent oder ausländisches Agent. Es gibt diesen Status und es ist unmöglich, eigene politische Aktivität zu haben mit diesem Statut. So, die Organisation ist offiziell erlöst, aber was passiert mit der Organisation jetzt, ich kann nicht sagen. Mhm. Auf verschiedene Gründe.
Wenn du an der Uni warst, in St. Petersburg, jetzt bist du hier in Tübingen an der Uni, wir haben hier ja so eine Art Selbstverwaltung, das heißt die Studentenschaft, die haben ein studentisches Parlament, Stura, die können auch über Mittel verfügen bei uns. Wie war das dort in St. Petersburg? Gab es sowas auch?
Theoretisch es gab, aber unsere Abteilung, unsere Bibelwissenschaftsabteilung war zu klein und es war sehr schwierig zu selbst organisieren und wir haben nicht große Kurse, wir haben keine großen Kurse an unserer Universität. So, ich hatte nicht so viele Beziehungen mit anderen Studenten. Aber wir hatten einen Rat, das war pro Regierung, es war für den Regierung der Universität und es war nie so politisch aktiv.
Okay. Russland hat 2014 die Krim annektiert und ist dann in den Osten der Ukraine einmarschiert. Daniel, was waren deine Gedanken, als du das erfahren hast? Warst du noch in Russland noch, ne?
Ja, ich war in Russland und meine Gedanken waren gegen diese Annexion auf verschiedene Gründe und auch auf praktische Gründe, als ich denke, dass Konfrontation mit dem West hat keinen Fortschritt. Ich bin skeptisch wegen... gegenüber NATO oder ein bisschen Europäische Union. Ja, es hat seine Probleme, aber was Putin macht, ist keine Lösung, ist kein Fortschritt.
Mhm. Siehst du denn, was immer wieder gesagt wird von Putin und von Menschen, die hier als Putin-Versteher gelten, dass der Westen ja seinen Teil dazu beigetragen hat, dass Putin damals die Krim erobert hat und dass er dann 22 dann in die Ukraine einmarschierte. Siehst du das auch, dass der Westen da auch eine Rolle spielt?
Ich kann nicht sagen, dass West keine Rolle gespielt haben, aber das nicht bedeutet, dass West ist dafür verantwortlich. Und für mich das ist eine Art von Victim Blaming. zu sagen, dass Ukraine hat das gemacht und Putin...
Eine Schuldumkehrung?
Ja, hat keine Wahl.
Findest du denn die Appeasement-Politik des Westens in Bezug auf Putin und von Angela Merkel, fandst du das falsch, dass man ihn die ganze Zeit immer so ein bisschen hofiert hat? Es gab ja auch diese Gaslinie, diese Gaspipeline, die da noch gebaut wurde etc. Wie hast du das empfunden? Wie findest du das aus heutiger Sicht?
Ich jetzt bin nicht in Russland und für mich das ist sehr einfach zu sagen, na ja, Russland musste sehr verstrickt, oder wie heißt das auf Deutsch?
Verstrickt, ja, klar.
Und das ist komisch. Also ich war in Russland, ich möchte mehr Geld für mein Land haben und so weiter. Und ich hatte auch Hoffnungen, dass Putin ist nicht so bescheuert ist, als er ist. So, ich könnte das verstehen und glaube, das war ein bisschen kurzsichtig, mit Putin so eng zu sein. Aber niemand in meiner Umgebung könnte sich vorstellen, dass Putin würde einen Krieg starten.
Also das hat sich eigentlich kaum jemand vorstellen können.
Ja. Ja, das war unvorstellbar. Es gab Angst und es gab Lieder darüber, dass es kommt ein Krieg, aber das war die Atmosphäre und bis 24. Februar niemand könnte sich vorstellen, dass es 2,5 Jahre Krieg. Das ist ja unvorstellbar.
Was wäre denn deiner Ansicht nach gewesen, wenn die Ukraine, wenn der Westen die Ukraine damals in die NATO und in die EU schon aufgenommen hätte? Wäre Putin dann auch einmarschiert?
Nö. Ich glaube, dass Putin ist ein Feigling. Er hat viel
Feigling.
Er hat viel Angst vor West und er hat viel Angst vor seriösen Problemen. Und ich glaube, dass er dachte, dass Ukraine eine einfache Beute sei. Und das war das Grund für diese Angriffskriege. Aber jetzt er hat keine bessere Lösung, als diesen Krieg vorzustellen. Also er kann nichts stoppen. Und ja, er kann nichts so sein. Und ich habe dieser Eindruck, dass Putin ist eine Person, er ist ein großer Prokrastinator.
Also der Sachen vor sich her schiebt, ja, der nicht gerne Entscheidungen trifft und auch nicht so gerne in Aktion tritt.
Ja, und der Krieg geht fort und Ökonomie ist, Wirtschaft ist ganz normal in Russland, sieht aus so.
Sieht normal aus.
Ja, ja.
Ist sie auch normal?
Ich bin kein Ökonomist, kann ich sagen, aber ja, meine Freunde sagen, ja, man kann nicht merken. So, es geht.
Du wohnst jetzt mit deiner Familie hier in Tübingen.
Ja.
Dein Sohn ist 1,5.
Ja.
Hier geboren.
Ja.
Neulich musstest du aber zur russischen Botschaft, um ihn eintragen zu lassen. Was war das für dich für ein Gefühl?
Es war ein komisches Gefühl, als man lächelt nicht so viel als in Deutschland. Und es war eine echte Botschaft von Russland, als die ganze Ausstattung von diesem Büro war sehr russisch. Ich weiß es nicht, war es möglich, aber sie haben die Schalter aus Russland genommen. Und die Leute da waren sehr passiv-aggressiv. Aber ziemlich, das war gut. Ich hatte keine Probleme mit russischer Stadt da.
Wie sind deine Perspektiven? Würdest du gerne hier bleiben wollen?
Ich würde gerne, als ich fühle mich nicht so sicher in Russland zurückzukommen.
Ja, fühlst du dich hier sicher?
Ja, ja.
Weil ich habe gehört, der Arm von Moskau ist auch relativ lang.
Ich hoffe, dass ich bin zu klein dafür und ich habe viel Angst vor AfD. Bestimmt, als sie eins recht Putin-freundlich sind und ja, sie sind Faschisten.
Komischerweise, ich weiß es von Pforzheim, wo es eine große deutsch-russische Gemeinde gibt, also Deutsch-Russen, die nach 1990 rübergekommen sind und da muss die AfD eine große populäre Fraktion haben, schon seit vielen Jahren. Und das verstehe ich irgendwie nicht, also dass man auf der einen Seite aus Russland wegzieht, und dann aber doch eine Partei wählt, die eben russlandfreundlich bzw. putinfreundlich gilt.
Das ist sehr einfach, Russland von fern zu lieben und Putin besonders, als man sieht das nicht. Und wenn ich spreche mit dieser Russisch-Deutsche und ich habe sie getroffen, sie lieben Putin, also sie haben keine Vorstellung, was in Russland passiert. Das Gehalt in Russland ist ein Fünftel von deutschen Gehalt, aber Miete ist ein halb. So, wir haben große, ja, ich hatte es gesagt, dass Ökonomie geht, aber das ist so wie vor dem Krieg, das war sehr sehr schlecht für einfache Leute.
Nun werden die Franzosen Militärberater in die Ukraine schicken. Sie haben jetzt auch die MiG-Flugzeuge zugesagt. Bei uns herrscht immer die Angst vor der nuklearen Eskalation, also dass Putin Atombomben auf Berlin schmeißt. Wie siehst du dieses Szenario? Würde er das machen?
Ich mag Fallout-Videospiele, aber das ist ein postapokalyptisches Videospiel. Ja. Aber ja, ich bin kein Fan von diesem Szenario, aber ich glaube, das ist nie so realistisch, als Putin eine Jachte, oder wie heißt das auf Deutsch, ein großes Schiff.
Ja, Yacht.
Eine Yacht in Italien hat. Und warum wollte er das zerstören? Und Söhne und Töchter von russischen Eliten, sie sind in Europa, trotz alle Sanktionen und da alles. Ich habe Probleme mit meiner Bankkarte, aber sie können einfach in Deutschland oder in Frankreich leben.
Sagt Daniel Pleschak, Althistoriker hier an der Uni.
Bisschen Süddeutsche Zeitung, bisschen Gala, bisschen Bild, schickes Hemd und Jogginghose, bei der Arbeit wird gechillt. Bisschen Netflix, bisschen YouTube und bei Zoom die ganze Zeit, doch er hat leider aus Versehen sein Pornoscreen geteilt. Bisschen Club und bisschen Mate, bisschen Retro, grad im Trend. Bisschen Indie, doch wie alle, bisschen oldes hippe Hemd. Bisschen warm, bisschen kühl, bisschen Kopf, bisschen Gefühl. Mal was Lautes, mal was Leises, du bist einfach. Bisschen beides, bisschen beides. Bisschen Geklautes, bisschen Eigenes, bisschen viel, bisschen beides. Bisschen hier, bisschen da. Bisschen alles von dem Ganzen, hin und her gerissen, doch am Tanzen. Bisschen hier, bisschen da, bisschen alles von dem Ganzen, hin und her gerissen, doch am Tanzen. Bisschen getrennt, bisschen zusammen noch, bisschen mehr vom Neuanfang. Bisschen verliebt schon, bisschen lang, neue Stadt, doch was kommt dann? Freundschaft plus zarte Triebe, bisschen Sex und bisschen Liebe. Freie Liebe ist so fair, nur dein Fremdgehen nicht so sehr. Bisschen Großstadt, bisschen klein, bisschen getrieben, bisschen sein. Biomarkt und bisschen Pleite, bisschen Gönnung, Bio-Seife. Bisschen warm, bisschen kühl, bisschen Kopf, bisschen Gefühl. Mal was Lautes, mal was Leises, du bist einfach. Bisschen beides. Bisschen hier, bisschen da, bisschen alles von dem Ganzen. Hin und her gerissen, doch am Tanzen. Hin und her gerissen, eben Spaß, doch jetzt im Ernst. Bisschen beides ist gerissen. Zwischen Schwarz und zwischen Weiß sind tausend Farben dazwischen. Wie das Flugzeug den Himmel in zwei Teile teilt, sind wir Drama und Komödie, alles da zur selben Zeit. Und so wie du dein Weg seit Jahren mit mir teilst, sind wir alle hier alleine, sind wir eins. Bisschen beides, bisschen beides. Bisschen geklautes, bisschen eigenes, bisschen viel, bisschen beides. Bisschen hier, bisschen da, bisschen alles von dem Ganzen. Hin und her gerissen, doch am Tanzen. Bisschen hier, bisschen da, bisschen alles von dem Ganzen. Hin und her gerissen, doch am Tanzen. Bisschen eigens, bisschen viel, bisschen beides, bisschen hier, bisschen da, bisschen alles von dem Ganzen. Hin und her gerissen, doch am Tanzen. Hin und her gerissen, doch am Tanzen.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
what you hoping? Working through the pain, and you always blame yourself. I can see it in your eyes, I can hear it when you speak. You're afraid to cry, but that don't make you weak. Wish that you could see, you don't gotta be strong for me.
Alicia Kreti aus Los Angeles mit ihrem aktuellen Song Going Down hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6 und im Internetstream. Neben mir sitzt Daniel Pleschak, der hier an der Uni in alter Geschichte promoviert. Seine Arbeit handelt über den orthodoxen Patriarch Photius heißt er.
Beide.
Und dessen Korrespondenz während des 9. Jahrhunderts. Daniel, was war Photius für ein Mensch?
Es war ein, ich habe zu viele Briefe gelesen und er war kein nettes Mensch. Ich möchte ihn nicht als meinen Freund haben. Also er war sehr aggressiv und sehr arrogant, aber er war sehr extrem gut ausgebildet. Und zum Beispiel sein Nachlass ist Bibliothek, wie es heißt jetzt, oder Mirabiblion, 1000 Bücher.
1000 Bücher?
Ja, es heißt 1000 Bücher, aber das ist eine Beschreibung von 300 Büchern, die manche von dessen haben nicht bis heute überlebt. Und das ist die einzige Quelle für diese Bücher. Und das ist eine der frühesten Beispiele Literaturkritik. Also er hat seine Meinung ausgedruckt und so weiter.
Und was hat er genau geschrieben? Also er war ja Theologe, kann man sagen, auf der einen Seite. Er war Philosoph, er war eine Art Universalgelehrter, Schriftgelehrter. Über was hat er geschrieben?
Er hat ein Universalgelehrter, aber ist in orthodoxen Zirkeln, ist für seine theologische Werke berühmt. Und er hat auch seine Hand auch mit Jurisprudenz gearbeitet und hat eine neue Gesetzausgabe gemacht. und noch, er war sehr berühmt für sein literarisches Studium, nicht seine Produktion, sondern Studium. Also er hat so viele Werke gelesen und uns gegeben, dass, ja, das ist sehr wichtig.
Wenn ich jetzt mal nachfragen darf, 9. Jahrhundert, was gab es da für Literatur? Waren das die Griechen, die Altgriechen oder irgendwelche Schriften aus der Römerzeit oder?
Ja, genau. Das war, die sind die Werke, die in Spartantike gemacht sind. Und ich kann nicht mich jetzt genau erinnern, aber er hat viel von altgriechischer Literatur auch geschrieben und gelesen. So, er war sehr gut ausgebildet. Und das Bild ist, dass alle Bibliotheken war quasi vergessen bis Photius, und er war der erste Mensch in 200 Jahren nach Niedergang des Ostromes wegen Araber, der hat alle diese Bücher gelesen.
Er ist in Konstantinopel geboren, ist es richtig?
Ah, wir wissen das nicht, aber es scheint auch so, als er war ein Mitglied des römischen oder byzantinischen Eliten, und er war sehr gut, er hat gute Beziehungen, und er war ein Verwandte von zwei Kaisern. So, er hat eine gute Familie, aber wahrscheinlich er war in Exil als ein Kind mit seinen Eltern geschickt und dann zurückgekehrt und ein Laie Bürokrat geworden.
Okay, sein Vater war, glaube ich, ist in Ungnade gefallen in Konstantinopel. Der war ein ziemlich hoher Beamter, ich habe es nachgelesen. Ja. Und da gab es Streit mit dem Patriarchen, glaube ich, oder mit dem Kaiser, ich weiß es nicht. Und dann musste die Familie dann, wo sind die dann hingefahren, emigriert?
Wir wissen das nicht.
Weiß man nicht.
Ja, es gibt keine Quelle, aber die Streit war wegen Ikonen, als es gab diese ikonenfeindliche Bewegung. Aber
also gegen diese bilderfeindliche Bewegung.
Ja, ja, ja. Ikonoklasmus.
Ja.
Oh, aber Photius, Vater von Photius war ein Ikonodule, er war für die Ikonen und er war dafür gestraft.
Okay. Wie war denn die Ausbildung damals? Wie muss ich mir das vorstellen? Es gab ja damals keine Grundschulen, keine Gymnasien. Unis gab es wahrscheinlich jetzt auch nicht so in dem Maße. Vielleicht so frühe Formen der universitären Bildung gab es. Aber wo ist denn der gebildet worden? Hatte der Privatgelehrte, die zu ihm gekommen sind und ihm Griechisch, Römisch etc. beigebracht haben? Oder wie hat es funktioniert?
Wir haben zu wenig Quellen, das zu sagen, leider. Ich wünschte, das selbst zu kennen. Aber es scheint, als ob es gab eine Universität in Konstantinopel. Es war ungefähr in den Jahren Photius Jungheit gegründet und von seinen Verwandten auch.
Also der ist 920, glaube ich, geboren?
910,
ja. Also so um die Zeit wurde die Uni in Konstantinopel gegründet.
20 Jahre später, es war eine Uni in Konstantinopel, aber das ist keine echte Uni, das ist wie Tübinger Uni im 15. Jahrhundert, das ist 300
Leute. Da gab es ja immerhin 2 oder 3 oder 4 Fakultäten, es gab die artistische Fakultät, die medizinische, die theologische und dann vielleicht nochmal was. So war es wahrscheinlich dort auch, oder?
Ich kann nicht genau sagen, aber wir wissen, dass es war eine große Schule mit mehreren Mitgliedern und mit Philosophie und Rhetorik.
Mhm. Welche Rolle spielte denn Photius dann als gebürtiger Konstantinopoler im damaligen Streit der West- und der Ostkirche? Wir hatten das im Schulunterricht gelernt und das würde mich mal interessieren, was er da für eine Rolle gespielt hat.
Ich glaube, dass seine Bildung hatte eine große Rolle in seiner Arroganz. Und diese Arroganz war die Gründe für einen Streit zwischen Ost und West, als Photius war nur in 7 Tagen auf Thron eingesetzt.
Ah.
Er war ein Laie und in 7 Tagen vor ein Laie bis ein Patriarch geworden.
Innerhalb von 7 Tagen?
Ja. Ja.
Das war ja ein sensationeller, raketenartiger Aufstieg.
Ja, als er das letzte Patriarch war angestürzt wegen seiner Konflikte mit mächtigen Leuten, und Photius wurde als ein neuer Patriarch gewählt, wir wissen nicht warum.
Mhm.
Und dann die vorherige Patriarch Ignatius hat einen Streit mit Photius, und eine Teile von Kirche hat Photius nicht anerkannt.
Mhm.
Und deswegen, Ignatius hat für Papst appelliert. Und
in Rom?
In Rom, ja. Mhm,
okay.
Und, ja.
Du hast das Stichwort Mobilität ist in eurer Forschergruppe auch im Titel drin. Wie hat die Mobilität damals funktioniert im Kontext? Religiosität. Was meint ihr damit mit Mobilität?
In meinem Kontext, Mobilität des Exils, als Photius wegen seiner Konflikte mit West und mit Ignatius nach Exil geschickt und dann er hat zurückgekehrt und dann noch einmal nach Exil. Aber also für meine Studie Mobilität ist Bewegung verschiedener Bischöfe, die in seine Korrespondenten erwandt sind.
Ah, verstehe. Du meinst es also jetzt nicht im wörtlichen Sinn, dass die mit der Kutsche dann in das Exil gefahren sind oder mit dem Pferd oder mit dem Esel oder sowas?
Leider nicht. Okay. Ja. Wir haben keine Kutsche. Es gibt keine Kutsche in meiner Doktorarbeit.
Alles klar. Wie hat denn die Korrespondenz damals stattgefunden?
Es gab keine DHL. Es gab nur einzige Leute, die würden einen Brief mitbringen und
also Kuriere?
Ja, Kurier oder dass eine Person da zum Beispiel nach Rom geht und er oder sie nimmt das Brief mit und dann gibt an der Adressat. Oder es gibt Kuriere und in manchen Fällen Kurier würde einen Brief mitbringen, aber die wichtigste Teil war oral und er musste diese Nachricht sagen.
Also mündliche Überlieferung.
Ja, ja. Mhm. Und der Brief selbst war nur ein Bescheid seiner Legitimität. Und, ja.
Also dann war das so eine Art Bote, das heißt, es konnten nur reiche Leute korrespondieren über längere Distanzen, weil man dann jemand bezahlen musste, der dorthin geritten ist. Oder mit dem Esel oder vielleicht gelaufen ist. Und dann hat er eine Papyrusrolle oder ein Pergament gekriegt und da war was drauf, eine Nachricht. Und den Rest hat er erzählen müssen, also narrativ übermittelt.
Ja, aber wir haben nie so viele Quellen für diese Briefüberlieferung für meine Periode. Aber in Spätantike, es gab viele Briefe und die Briefe wurden von oder für einfache Leute geschrieben und wir haben ja Briefe von Witwen, von Soldaten, von Bauern, so das war sehr verbreitet. Aber wir wissen es nicht, wie es war im 9. Jahrhundert in Konstantinopel, als wir haben keine Papyre wegen Klima.
Daniel Pleschak, Althistoriker hier an der Uni, bis hierher, vielen Dank.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you.
Samedi soir sur la terre, je tourne en rond, je sais pas quoi faire. Dehors il fait gris misère, y'a plus de saison, plus de repères. Téléphone qui m'appelle, c'est Simone, elle me dit ma belle. Rejoins-moi, on va danser, j'ai un pote qui connaît le DJ. Ok, ça part, ce lobard, que voulez-vous boire? Cocktail, saveur, désespoir. Il me dit, m'en parle pas, je me suis fait larguer hier soir. Et là je le regarde, attends, t'es célibataire? Je suis célibataire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On pourrait s'envoyer en l'air. Allez, on va faire durer le mystère. Laisse-toi faire. Je suis célibataire, terre en feu, feu de joie, la joie d'être célibataire. Terminer les galères, ouais, ouais, t'es célibataire, air de jeu, jeu d'un soir, soirée, nuit blanche, célibataire, libre comme l'air. Dimanche matin, je me réveille, Alice au parfum des merveilles, odeur croissant, café crème, comment va ma bohémienne? Je lui souris et je me tais, il comprend vite et se frais. Chemin tout près de moi, on est mieux au septième qu'en bas. Puis ça me revient, ces mots tout perdus dans mon cou, perdu dans mon cou. Et soudain, je sens qu'il a coup, je sens qu'il a coup. Bah, reviens, mais j'arrive au bout, j'arrive au bout. Oups, c'est tout. T'es célibataire, je suis célibataire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On pourrait s'envoyer. Je suis célibataire, cœur en feu, feu de joie, la joie d'être célibataire. Terminer les galères, ouais, ouais, t'es célibataire, l'air de jeu, jeu d'un soir, soirée, nuit blanche, célibataire, libre comme l'air. Et là je reçois un message, c'est mon ex qui veut me revoir. Il tombe à pic comme par hasard, et l'autre qui me dit, c'est quoi, c'est qui? T'inquiète, c'est le septième ciel chéri qui prépare un nouveau cocktail. Saveur légère, passion, remède, soupçon, colère. Viens, je t'emmène. T'es célibataire, je suis célibataire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On pourrait s'envoyer en l'air. Allez, on va pas faire durer le mystère. Laisse-toi faire. Je suis célibataire, car en feu, feu de joie, la joie d'être célibataire.
Célibataire mit Laurie Darmon aus Paris. Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Heute mit Daniel Pleschak vom Institut für Alte Geschichte hier an der Uni. Daniel, wenn wir die vielen Kriege seit dem frühen Christentum anschauen, dann könnte man eigentlich resignieren. Der Mensch, also wir Menschen, scheinen irgendwie daraus nichts gelernt zu haben. Auch jetzt nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, wenn man das so sieht, ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen, aber irgendwie war ich mir damals ziemlich sicher, dass es in Europa also nie mehr einen Krieg geben wird, weil wir eigentlich gedacht hätten, wir hätten unsere Lektionen gelernt. Aber jetzt ist es anders gekommen. Was müsste denn nach deiner Ansicht passieren, damit der Krieg Russlands gegen die Ukraine aufhören würde?
Ja, ich glaube, dass Putin muss, er muss keine Gründe dafür haben oder so viel Angst haben, oder er muss das fühlen, dass er würde keinen Erfolg haben. Und für mich, dass die einzige Wege ist Waffenlieferungen, leider. Ich verstehe, dass es ist Krieg und die Waffen töten Leute und wir müssen nicht einen Krieg, sondern einen Frieden gewinnen. Aber leider, es gab keine Incentive für Putin zu stoppen. Und mit Waffen, Putin kann das verstehen, dass er schafft das nicht und muss jetzt aufhören. Aber ich habe keine Sympathie für Zelensky auch, und nicht als ich möchte, also diese Lande einen Teil zu Russland werden, sondern dass es gibt keine Möglichkeit. Und falls ich könnte das dann entscheiden, ich würde alle Länder, Krim und Luhansk und Donetsk, aufgeben. Und ja, ich bin habe nichts dagegen, das Reparationen zu zahlen, aber Zelensky denke, dass das ist alles möglich ohne Unterstützung. Und ich glaube, dass es, ja, es passiert nicht.
Er muss vielleicht auch, vielleicht aus seiner nationalen Hinsicht her, musste er wahrscheinlich das Maximum immer sagen. Vielleicht weiß er wahrscheinlich auch mittlerweile, dass er den Krieg möglicherweise gegen Russland nicht gewinnen kann. Ich weiß es nicht. Was würdest du dir denn für die Zukunft Russlands wünschen?
Frieden und Demokratie, und das reicht für jetzt. Also das ist, ich glaube, das ist alles, was am meisten Russen wollen. Und es gibt nur 10 oder 15% Russen, die und Russinnen, die einen Krieg gewinnen wollen. Andere, sie wollen Frieden und Ruhe. Und aber ich glaube, das ist nicht möglich mit Putin. Als Putin kann eine andere Idee haben, ich weiß es nicht, Kasachstan zu annexieren, mit Westkonfrontation zu haben. So, ich wünsche, dass Putin geht, aber ich sehe es nicht, wie das möglich ist. So, leider, wir sind in Sackgasse jetzt und ich habe keine Lösung. Aber ich freue mich, dass ich bin kein Politiker.
Das kann man in der heutigen Zeit durchaus so sehen. Ich muss auch sagen, ich habe mich da so ein bisschen gewandelt. Ich habe den Kriegsdienst verweigert vor vielen, vielen Jahren, musste auch eine Verhandlung machen und habe nie gedacht, oder dass ich je eine Waffe in die Hand nehmen muss. Aber wenn ich jetzt sehe, dass ein Land angegriffen wird, dann sind bei mir natürlich auch jetzt die Fragezeichen gekommen, ob man nicht eben doch Waffen senden muss, damit die sich wehren können. Also irgendwie so ein Notwehrrecht gibt es ja auf der Seite von der Ukraine irgendwie schon, denke ich mal. Ne? Ja.
Und für mich, das ist sehr persönlich. Also meine Freunde waren auf dieser Demonstrationen gegen den Krieg und sie war sehr geschlagen von Polizisten. Ich habe die Fotos von meinem Freund auf dem Boden mit Polizisten gesehen. Das ist sehr persönlich.
In Moskau?
In St. Petersburg.
In St. Petersburg.
Ja, wir hatten ungefähr 10.000 Leute gegen
den Krieg. Gegen den Krieg. Ja. Aber das ist schon ein bisschen länger her wahrscheinlich, oder?
Das war nur eine Woche und dann es hat gestoppt, als wir haben verstanden, naja, die Demonstrationen würden nichts machen und wir haben keine Waffen. So. Ja.
Du arbeitest an der Uni, hast einen befristeten Job?
Ja.
Ja, es ist üblich, ich hatte das auch lange Zeit, ich bin Gott sei Dank irgendwann mal entfristet worden. Wie stehen dir die Chancen, dass dein Wissenschaftsjob hier an der alten Geschichte verlängert wird, wenn der Vertrag ausläuft?
Ich kann nicht das selbst entscheiden, leider. Ich habe es gelesen auf der Seite der Universität, dass es nur 5% Chance für eine Professur. Und ja, ich habe Plan B, dass ich könnte etwas anderes in Deutschland machen. Aber ich möchte nicht zurück nach Russland und mit einer Familie. Das ist sehr schwierig, zwischen verschiedenen Ländern jede halbe Jahre zu gehen. So, ja.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt. Zu Gast im Studio war heute Daniel Peschak vom Institut für Alte Geschichte. Daniel, vielen Dank für einen Besuch hier bei uns im Mikro-Europa-Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. An den Reglern saß heute Puzada Pondet. Schaut doch mal auf unsere Homepage unter mikroeuropa.de. Unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Musik